Es grüßt Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Marianne zur Eich. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind bei der Katechismus-Sendung. Ich begrüße auch Herrn Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau zur Eich, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Wie jeden Donnerstag beschäftigen wir uns mit dem Thema das christliche Gebet. Das ist der vierte große Teil im Katechismus der katholischen Kirche. Wir befinden uns bereits im zweiten Kapitel über die Überlieferung des Gebetes. Welchen Weg gehen wir, wenn wir beten? Mit dieser Frage als Thema von Artikel 5 haben wir uns bereits in der letzten Sendung auseinandergesetzt. Der Weg des Gebetes führt zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Wir haben am Ende der letzten Katechismus-Sendung erkannt, dass wir nicht nur zum Heiligen Geist beten, sondern im Heiligen Geist beten. Herr Pfarrer Rellstab, bitte fassen Sie nochmals kurz zusammen, welche Bedeutung der Heilige Geist für das Gebet hat.
Der Heilige Geist ist sozusagen der innere Antrieb des Betens. Das kommt dann auch im ersten Paragraph, den wir miteinander lesen und sozusagen als Zusammenfassung des bisher Gesagten über den Heiligen Geist zum Ausdruck. Der Heilige Geist anzurufen ist für uns Christen ganz, ganz wesentlich und wichtig. Er hilft uns, das christliche Leben überhaupt zu leben, zu verstehen, was die Wahrheit des Christlichen ist, was Jesus uns gesagt hat, was Jesus gebracht hat, was er uns gelehrt hat. All diese Dinge, die lernen wir durch den Heiligen Geist. Er ist von Jesus gesendet, damit er uns in die ganze Wahrheit einführt und damit er uns auch immer wieder an alles erinnert, was Jesus gesagt und getan hat. Und der Katechismus hat uns eingeladen, auch kurze Stoßgebete zum Heiligen Geist in unseren Alltag einzubauen. Zum Beispiel das einfach «Komm, Heiliger Geist» oder so ähnlich. Das haben wir das letzte Mal sehr ausführlich behandelt und gesehen, dass der Heilige Geist die Kraft von oben ist, die uns das Beten lehrt. Und wir haben auch gelernt, zum Heiligen Geist persönlich zu beten, also sowohl zum Vater als auch zum Sohn und schließlich auch zum Heiligen Geist, diese drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, im Katechismus können Sie jetzt die Sendung mitverfolgen. Wir sind auf der Seite 671 und fahren fort mit dem Absatz 2672. Das ist der letzte Absatz zum Heiligen Geist. Dort heißt es: Der Heilige Geist, dessen Salbung unser ganzes Wesen erfüllt, ist der innere Lehrmeister des christlichen Betens. Er ist der Urheber der lebendigen Überlieferung des Gebetes. Es lassen sich wohl ebenso viele Wege des Betens finden, wie es betende Menschen gibt, doch wirkt in allen und mit allen der gleiche Geist. In der Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist das christliche Beten Gebet in der Kirche.
Dieser Paragraph im Katechismus bringt sehr schön zum Ausdruck, dass wir Gesalbte Gottes sind, eben Christen. Christus bedeutet nichts anderes als gesalbt, und in der Taufe und dann auch in der Firmung sind wir gesalbt worden. Die Salbung in der Firmung ist sozusagen die Bestätigung der Salbung in der Taufe, und wir sind Gesalbte dem Heiligen Geist. Die Salbung ist gerade die Taufe und überhaupt die Salbung in den Sakramenten ist immer ein Symbol des Ausgießens des Heiligen Geistes, eine Gabe des Heiligen Geistes. Und so sagt der Katechismus: Der Heilige Geist, dessen Salbung unser ganzes Wesen erfüllt. Ja, wir sind in der Taufe, in der Firmung gesalbt worden. Er ist der innere Lehrmeister des christlichen Betens. So ist also durch die Salbung, die wir empfangen haben, der Heilige Geist in uns gekommen. Die Taufe auf den dreifaltigen Gott bedeutet ja auch, dass der dreifaltige Gott, die göttliche Dreifaltigkeit in uns wohnt, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, also Gesalbte mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist der innere Lehrmeister des christlichen Betens. Er ist also ganz in uns und hilft uns auch richtig zu beten. Von daher können wir sagen, jedem ist es möglich zu beten, weil er den Heiligen Geist in sich hat. Man muss ihm nur den Raum geben, man muss ihn nur wahrnehmen, man muss glauben, dass er da ist, und schon geht es los mit dem Gebet. Der Katechismus erklärt dann auch, dass der Heilige Geist der Urheber der lebendigen Überlieferung des Gebetes ist. Das haben wir auch gesehen, wie sich das ganze Gebet in der Kirche entwickelt, dass es im Alten Testament eine Form des Gebetes gegeben hat, später dann im Neuen Testament. Wir haben gesehen, wie Jesus betet. Überall, wo gebetet wird, ist der Heilige Geist auch mit am Werk. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist beten, dann ist es immer auch ein Gebet der Kirche. Der Katechismus erklärt hier auch noch, dass es ebenso viele Wege des Betens gibt, wie es betende Menschen gibt. Das heißt also, der Heilige Geist wirkt in jedem Menschen und es gibt nicht einfach eine ganz bestimmte Form des Gebetes, die alle gleich beten müssen, die eine einzige Weise, sondern so viele Menschen, die beten, so viele Wege des Betens gibt es auch, weil der Heilige Geist eben eine unglaubliche Vielfalt hat. Und daher ist es durchaus sinnvoll, dass wir neben vorgedruckten Gebeten immer auch wieder den Heiligen Geist in uns wirken lassen und ganz spontane, ganz eigene Gebete an den dreifaltigen Gott richten. Es ist aber immer der gleiche Geist, der das christliche Beten führt. Also das christliche Beten ist immer dann christlich, wenn es an den dreifaltigen Gott gerichtet ist, an den Vater oder den Sohn oder den Heiligen Geist oder an den dreifaltigen Gott in der Einheit der drei Personen. Einfach dann, wenn wir es wirklich auf Gott, auf den dreifaltigen Gott ausgerichtet ist, dann ist es christliches Beten. Es gibt natürlich auch viele andere Formen des Gebetes, die dann aber nicht mehr christliches Beten sind. Eben zum Beispiel in der asiatischen Religionen und so weiter, die Zen-Buddhismus und Zen-Meditation und so weiter, das ist nicht christliches Beten, sondern christliches Gebet ist immer ein vom Heiligen Geist gewirktes Gebet an den dreifaltigen Gott. Und solches Gebet ist immer auch Gebet der Kirche, auch wenn ich ganz alleine bete, weil die Kirche das Gebet des dreifaltigen Gottes immer auch mitträgt, auch mein persönliches Gebet mitträgt und wir immer aus dem Schatz der Kirche, des kirchlichen Gebetes schöpfen können für unser eigenes Gebet und so auch mit unserem Gebet anderen Menschen zu Hilfe kommen können.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Weg des Gebetes umfasst nicht nur das Gebet zum Vater und zu Jesus und zum Heiligen Geist, sondern der Weg des Gebetes ist auch verbunden mit der Gemeinschaft mit der Heiligen Gottesmutter. So kommen wir zum nächsten Absatz, 2673. Dort heißt es: Im Gebet vereint uns der Heilige Geist mit der Person des eingeborenen Sohnes in dessen verherrlichter Menschennatur. Durch diese und in ihr ist unser Gebet als Söhne Gottes in der Kirche mit der Mutter Jesu vereint.
Dieser Absatz oder Abschnitt, der tönt sehr, sehr kompliziert. Es gibt manchmal im Katechismus so sehr komplizierte Wendungen, wo man sehr viel hineinstopft und dann fast nicht mehr versteht, was eigentlich gesagt werden will. Kurz zusammengefasst bedeutet dieser Abschnitt 2673 so viel, dass der Heilige Geist uns mit Jesus vereint. Das ist klar, das können wir nachvollziehen. Er führt uns immer zu Jesus, er vereint uns mit Jesus. Und durch Jesus sind wir dann aber auch mit dessen Mutter, mit Maria, verbunden. Das ist eigentlich der Kern der Aussage. Und so versucht dieser Paragraph, die Mutter Gottes jetzt in das Gebet einzuführen. Wir haben jetzt das Gebet zum dreifaltigen Gott betrachtet, zuerst zum Vater, dann zum Sohn, dann zum Heiligen Geist. Und jetzt auch noch für uns Katholiken etwas Spezielles, das natürlich auch die orthodoxen Kirchen kennen, das Gebet zu Maria. Es ist eine andere Form des Gebetes und das sehen wir jetzt auch im nächsten Abschnitt.
Herr Pfarrer Rellstab, da fällt mir gerade ein, es ist ja oft so, dass die Menschen sagen, Mensch, jetzt beten wir zu Gott Vater und zu Jesus und zum Heiligen Geist, das ist ja verständlich, aber wieso wird jetzt die Gottesmutter mit in diesen Weg des Gebetes eingebunden? Das sieht ja fast so aus, als ob sie in Konkurrenz steht zu Gott selbst in seinen drei Personen.
Das versucht jetzt der Katechismus eben gerade zu entkräften, solche Argumente. oder solche Vorstellungen. Maria steht nie dem dreifaltigen Gott im Wege. Aber sie hat im Erlösungswerk eine ganz eminent wichtige Rolle und daher ist das Gebet zu ihr als der Mutter des Sohnes Gottes und weil Jesus sie uns am Kreuz zur Mutter gegeben hat, auch zu unserer Mutter, sehr hilfreich, auch für unser eigenes Leben. Und der Katechismus versucht das zu erklären in den nächsten Paragraphen und ich denke, bevor ich da noch weiter aushole, stürzen wir uns gleich hinein.
Ja, wir stürzen uns hinein. Es wird auch jetzt entfaltet im Absatz 2674. Seit ihrer Zustimmung, die sie bei der Verkündigung gläubig gab und an der sie unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, erstreckt sich die Mutterschaft Marias fortan auf die Brüder und Schwestern ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen. Jesus, der einzige Mittler, ist der Weg unseres Gebetes. Maria, seine und unsere Mutter, verstellt ihn nicht. Sie ist vielmehr nach der herkömmlichen bildlichen Darstellung im Osten und Westen Wegweiserin und Wegzeichen Christi.
Sie verstehen, wie hier jetzt der Katechismus Maria einfügt als die Frau, die wirklich die Verkündigung, den Willen Gottes ganz gläubig angenommen hat. Sie hat das bei der Verkündigung, damals als der Erzengel Gabriel gekommen ist, mit ihrem Ja-Wort angenommen und dann dieses Ja zum Willen Gottes wirklich gelebt bis zu dieser höchst dramatischen Situation, als sie unter dem Kreuz zuschauen musste, wie ihr Sohn starb. Und Jesus, ich habe das vorhin schon erwähnt, hat dann unter dem Kreuz, vom Kreuz herab, Maria uns Menschen zur Mutter gegeben, indem er gesagt hat, zu Johannes, siehe deine Mutter. Und in Johannes erkennt die Kirche einfach die ganze Menschheit. Jesus wollte Maria, der Menschheit, allen Menschen zur Mutter geben. So hat sich also auch die Mutterschaft Marias enorm ausgedehnt mit diesem Ereignis, dem großen Ereignis der Erlösung, dem höchsten Moment des Erlösungsdynamik auf die ganze Menschheit. Vorher war sie nur Mutter Jesu und jetzt ist sie Mutter der ganzen Menschheit. Natürlich ist es etwas Erhabenes, Mutter des Sohnes Gottes zu sein. Aber insofern weitet sich die Mutterschaft Marias aus auf alle Menschen. Und weil Maria immer wieder ganz treu dieses Ja zu Gott und dieses Ja zum Willen Gottes gesprochen hat, ist sie eben in einer ganz besonderen Verbindung mit dem dreifaltigen Gott. Und sie kann, weil Jesus das so wollte, für uns alle, für sie und für mich, Mutter sein. Und wenn wir sie als Mutter erkennen, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass sie unsere Mutter ist, dann wird sie uns immer wieder zu dem einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, zu Jesus führen, zu ihrem Sohn, zu ihrem wahren Sohn, zum Sohn Gottes. Und deshalb bezeugt der Katechismus hier, Jesus, der einzige Mittler, ist der Weg unseres Gebetes. Und Maria, seine und unsere Mutter, verstellt diesen Weg nicht. Im Gegenteil, in der ganzen kirchlichen Tradition wird Maria immer als eine Wegweiserin oder ein Wegzeichen zu Christus, eine Führerin zu Christus angeschaut. Wir können das so sehen. Gottes Sohn, Jesus, ist durch Maria auf die Erde gekommen. Und wir haben die Möglichkeit, so sagen die Kirchenväter schon von allen Anfängen an, dass wir durch Maria wieder zu Gott, zu Jesus kommen können. Also sie ist da wie eine Verbindung, eine Wegweiserin, ein Wegzeichen, das uns zu Christus führt. Also für uns Christen, für uns Katholiken ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Maria nie in diesem Sinne anbeten, wie wir den dreifaltigen Gott anbeten, sondern, das kommt jetzt dann wieder im nächsten Abschnitt, in zweifacher Bewegung sie verehren, mit ihr den großen Gott loben und ihre mütterliche Fürsprache am Thron Gottes, wie wir das auch von allen anderen Heiligen machen, aber bei ihr in besonderer Weise, weil sie die größte Heilige ist, anrufen.
Ja, Sie haben das ja auch nochmal hervorgehoben, dass Maria eben Wegweiserin ist. Also es wird in dem Falle ja schon unterschieden im Weg des Gebetes. Wir beten zu Gott in seinen drei Personen, aber die Mutter Gottes ist eben auch Wegweiserin. Sie weist, sie zeigt auf den Weg. So kommen wir zum Absatz 2675. Ausgehend von dieser einzigartigen Mitwirkung Marias am Wirken des Heiligen Geistes haben die Kirchen das Gebet zur Heiligen Mutter Gottes entfaltet. Sie richteten dieses Gebet ganz auf Christus aus, wie er sich in seinem Mysterium zeigt. In den unzähligen Hymnen und Antiphonen, die dieses Gebet ausdrücken, wechseln einander für gewöhnlich zwei Bewegungen ab. Die eine preist den Herrn für die großen Dinge, die er an seiner demütigen Magd und durch sie für alle Menschen getan hat. Die andere vertraut der Mutter Jesu die Bitten und das Lob der Kinder Gottes an, weil sie die menschliche Natur kennt, mit der sich der Sohn Gottes in ihr vermählt hat.
Also, hier ist ganz wichtig, wie der Katechismus betont, dass Maria aus ihrer ganz tiefen Beziehung zu Jesus uns immer wieder Jesus zeigen kann. In all den Gebeten, die an Maria gerichtet werden, ist eigentlich nicht sie im Mittelpunkt, sondern der Sohn. Und das können Sie mal nachprüfen bei den verschiedenen Gebeten. Es geht immer darum, dass Maria uns wie den Weg zu ihrem Sohn öffnet, weil sie einfach kennt. Sie weiß jedes menschliche Herz, sie weiß alles, jede menschliche Bewegung, weil sie ganz Mensch war. Und von daher hat sie einfach aus dem tiefen Gemeinsamkeit, tiefen Gemeinschaftsleben mit Jesus eine Kenntnis, wie sie uns zu ihm führen kann. Also noch einmal muss man betonen, dass nicht sie das Ziel des Gebetes ist. In allen Antiphonen und Hymnen, das sind verschiedene Gebete, Gebetsformen, kirchliche Gebete, die wir aus dem Stundengebet kennen, die so zum Teil sehr, sehr antik sind, die zum Teil eben das Lob Mariens hervorheben, weil Gott so Großes an ihr getan hat. All diese Dinge sind wie ein Wegweiser, um dann zu Christus zu gelangen. Also nicht Maria steht im Mittelpunkt, sondern immer Christus. Der Katechismus erklärt hier diese zwei Bewegungen, die es eigentlich im marianischen Gebet gibt. Die eine preist den Herrn für die großen Dinge, die er an seinen demütigen Magd getan hat. Das ist ein Ausdruck aus dem Magnificat. Moment. Meine Seele, Maria hat ja gebetet, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Und so weiter. Hier sieht man sehr deutlich in diesem Magnificat, dass Maria sich vollends bewusst ist, dass sie nichts aus sich selber hat, sondern alles, was in ihr gewirkt ist, ist eine besondere Gnade des Herrn. Und so können auch wir mit Maria einstimmen in die großen Taten, die Gott tut, in unserem eigenen Leben, in dieser Welt, in der Geschichte der Kirche und immer wieder. Also das ist eine Form, wie wir lernen können, mit Maria den großen Gott zu loben und zu preisen. Und weil Gott so Großes auch in Maria getan hat, dass er sie vor der Erbsünde bewahrt hat, dass sie ein Leben lang ohne jegliche Sünde sein konnte, dass sie am Ende ihres Lebens mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist, all diese Dinge, da können wir Gott wirklich loben für das Große, das er an Maria getan hat. Also wir dürfen dankbar sein für die Gnade, die Gott in Maria gewirkt hat, wie wir auch immer so dankbar sein sollen für die Gnade, die er in uns wirkt. Aber in Maria hat er es in einer so erhabenen Art und Weise getan, weil sie ja eben die Mutter des Sohnes Gottes werden sollte. Die andere Form ist dann, dass wir uns der Mutter Jesu anvertrauen und ihre Bitte erbeten. Also es heißt da, die andere vertraut der Mutter Jesu die Bitten und das Lob der Kinder Gottes an, weil sie die menschliche Natur kennt. Eben sie kennt alles Menschliche. Und deshalb dürfen wir durchaus auch Bitten an sie richten, dass sie uns letztlich dann wieder zu Jesus führt, dass sie uns die Gnaden er wirkt. Wir kennen auch die schöne Geschichte von der Hochzeit in Kana, wo Maria erkannt hat, dass sie keinen Wein haben. Und sie hat dann zu Jesus gesagt, einfach, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus hat aufgrund dieses Wortes seiner Mutter dann das Weinwunder gewirkt, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Und zwar so einen köstlichen Wein, dass alle Diener dort, die Kellner, erstaunt waren, woher dieser Wein überhaupt komme. So ist es natürlich auch ein Bild für die Gnaden, die Maria uns sozusagen als Wegweiserin, man kann durchaus auch sagen, als Mittlerin erbittet. Wir dürfen immer wieder zu ihr gehen, damit sie bei Gott sagt, sie haben keinen Wein mehr, ihnen fehlt die Gnade, ihnen fehlt die Liebe, mir fehlt einfach irgendetwas in meinem Leben. Und Maria bringt das dann als die ganz Reine vor den Herrn und der Herr gibt uns dann, was wir brauchen. So ist das in die beiden Bewegungen. Also wir loben Gott für die Größe, für das Große, das er in Maria erschaffen hat, überhaupt das Große, das Gott tut und wirkt. Und wir gehen zu Maria, um auch Bitten an Gott zu richten. Sie fragen jetzt sicher oder sagen jetzt sicher, das können wir auch direkt machen. Ja, das können wir. Gott hätte auch seinen Sohn direkt auf die Erde werfen können, in irgendeiner ganz anderen Art und Weise, als er es getan hat. Aber er hat den Weg über die Mutter, über Maria genommen. Und deshalb ist es auch sinnvoll, dass wir den Weg zu Gott auch über Maria nehmen. Es ist nicht ein ausschließlicher Weg, aber es ist ganz sicher ein sehr guter Weg und ein von der Kirche empfohlener Weg, weil Maria ganz sicher nie dem dreifaltigen Gott im Weg steht, sondern uns immer noch deutlicher zu Jesus führt. Das sieht man auch auf den verschiedenen Botschaften, die Maria bei ihren Erscheinungen gibt, dass Gott immer wieder Maria in diese Welt schickt und solche Erscheinungen gibt, die wir dann bei den großen Wallfahrtsorten, von den großen Wallfahrtsorten her kennen, Lourdes, Fatima, wie sie alle heißen, das zeigt eben, dass Gott mit Maria etwas ganz Besonderes vorhat und dass wir Maria also wirklich nicht unterschätzen dürfen.
Herr Pfarrer Rellstab, es ist doch so, dass wir kein Problem haben, ebenso die evangelischen Christen, wir haben kein Problem miteinander, uns mit Maria zu verbinden und zu sagen, ja, Gott hat Großes getan und wir preisen ihn. Auf der anderen Seite haben Sie, Herr Pfarrer, herausgestellt, dass das Gebet an Maria immer auf Jesus verweist und zu Jesus führt. Ja, da könnte ich mir jetzt die Frage stellen, wie vielleicht viele evangelische Christen, kann ich da nicht beten, Maria, hilf mir? Was würden Sie dazu sagen?
Also ich mache das. Und zwar von ganzem Herzen, weil ich ein unendliches Vertrauen in die Gottesmutter habe. Ich stelle mir immer wieder vor, Jesus hat alles von Maria und auch Josef gelernt. Jesus ist mit Sicherheit als der Sohn Marias immer wieder zu Maria gegangen, hat auf sie gehört, hat sie etwas gebeten und so weiter. Und warum soll ich das nicht machen? Ich bin ja nicht höher als Jesus. Ich bin ein kleines Nichts, der auf eine Mutter angewiesen ist. Und ich mache das mit vollem Vertrauen, dass ich Maria bitte, hilf mir. Und ich erfahre immer wieder diese Hilfe. Ich erfahre immer wieder diesen wunderbaren mütterlichen Trost der Gottesmutter. Ich möchte sogar sagen, dass ich ohne die Mutter Gottes wohl kaum meine Berufung zum Priestertum erkannt hätte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören Radio Horeb und zwar stecken wir jetzt gerade mitten in der Katechismus-Sendung drin. Ja, wir sind beim Thema der Weg des Gebetes. Wir beten zu Gott, dem Vater, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Aber wir stehen auch in Gemeinschaft mit der Mutter Gottes und wir dürfen auch das Gebet an Sie richten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei uns ist heute Herr Pfarrer Rellstab aus Oberohnen in der Schweiz und er befasst sich mit uns allen mit diesem Thema. Der Weg des Gebetes. Wir sind im Katechismus auf Seite 672 und wir steigen jetzt gleich ein in den Abschnitt 2676. Diese doppelte Bewegung des Gebetes zu Maria hat im Ave Maria einen herrlichen Ausdruck gefunden. Gegrüßt seist du, Maria. Wörtlich, freue dich, Maria. Der Gruß des Engels Gabriel eröffnet das Ave. Gott selbst grüßt Maria durch seinen Engel. Unser Gebet wagt den Gruß an Maria aufzunehmen, indem es, wie Gott, auf die niedrige Magd schaut und an der Freude, die Gott an Maria hat, teilzunehmen.
Der Katechismus erklärt hier das ganze Gebet des Gegrüßet seist du Maria. Das Gebet ist ja eigentlich ein sehr biblisches Gebet. Es nimmt zuerst die Worte des Engels Gabriel auf, der ja Maria angesprochen hat, sei gegrüßt, du Begnadete, das kommt dann im nächsten, du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gott selber grüßt durch den Engel Maria. Und wir nehmen einfach diese Worte des Engels, die Worte Gottes, auf und grüßen auch mit diesem Gebet Maria. Wir gehen zu ihr und grüßen sie genauso, wie es in der Bibel überliefert ist. Genauso, wie der Engel sie angesprochen hat. Unser Gebet, so sagt der Katechismus, wagt den Gruß an Maria aufzunehmen, indem es wie Gott auf die niedrige Magd schaut. Das ist wieder ein Ausdruck von ihr selber im Magnificat, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Es bringt zum Ausdruck, dass Maria wirklich eine demütige Frau, ein demütiger Mensch gewesen ist, der nichts von sich selber heraustat, sondern wirklich ganz im Empfangen der Gnade Gottes verwurzelt war. Wir nehmen auch an der Freude teil, die Gott an Maria hat. Gott hat natürlich Freude, weil Maria dann das Ja-Wort gesagt hat. Aber gerade im Magnificat kommt auch wunderbar zum Ausdruck, was für eine große Freude Maria an Gott hat. Und das können wir auch aus dem Magnificat lernen. Also gegrüßet seist du Maria, so nennen wir dieses Gebet, genauso wie der Engel es gebraucht hat.
Und weiterhin heißt es im Katechismus, du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Die beiden Teile des Engelgrußes erhellen sich gegenseitig. Maria ist voll der Gnade, weil der Herr mit ihr ist. Die Gnade, die sie ganz erfüllt, ist die Gegenwart dessen, der die Quelle aller Gnaden ist. Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalems. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, so in Zephania Kapitel 3, Vers 14. Maria, in der der Herr selbst Wohnung nimmt, ist in Person die Tochter Zion, die Bundeslade und der Ort, wo die Herrlichkeit des Herrn thront. Sie ist die Wohnung Gottes unter den Menschen, so wird es in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3 formuliert. Voll der Gnade ist Maria gänzlich dem hingegeben, der in ihr Wohnung nimmt und den sie der Welt geben wird.
Das Voll der Gnade bezieht sich auf die besondere Erwählung Mariens. Damit sie eine reine Magd des Herrn sein konnte und einen reinen Schoß für den Sohn Gottes darbieten konnte, hat Gott sie vor jeglicher Sünde, auch vor der Erbsünde, bewahrt. Und daher ist sie ganz voll der Gnade. Letztlich ist das, was Maria als Gnadenprivileg bekommen hat, auch in uns immer wieder vorhanden, beziehungsweise kann so hergestellt werden. Auch wir sind voll der Gnade, wenn wir nach der Taufe, in der uns die Erbsünde vergeben wird, uns bemühen, ein echt christliches Leben zu leben. Und wenn wir diese Gnade, den Stand der Gnade, das Vollsein der Gnade Gottes verloren haben, dann kennen wir in der Kirche wieder das Heilmittel, um in diesen Gnadenzustand der Taufe zurückzukehren, nämlich die heilige Beichte. Und so haben wir doch durch diese beiden Sakramente, die Taufe und die Beichte, die Möglichkeit, immer wieder in der Gnade Gottes zu sein. Was Maria durch ein Gnadenprivileg empfangen hat, das empfangen wir immer wieder auf sakramentalem Weg. Aber auch wir sind voll der Gnade, weil auch Gott uns alle Gnaden gibt, die wir dann für unser Leben brauchen. Und wenn wir die sakramentale Gnade auch annehmen, dann zeigt sich das Gnadenvollsein auch in uns immer wieder. Der Katechismus erklärt dann hier auch noch, dass Maria erfüllt ist von der Gnade. Und er bringt einige Zitate aus der Heiligen Schrift, dass Maria auch der Ort ist, in dem Gott selber Wohnung nimmt. Das ist ein wunderbarer Ausdruck, der uns vielleicht ein bisschen überrascht, aber der tatsächlich stimmt. Gott geht in den Schoß Mariens, in Jesus Christus, und ist dort 9 Monate lang drin, bis er dann geboren wird. Er nimmt Wohnung in Maria selbst. Und daher kann man sagen, Maria ist in Person die Tochter Zion, die Bundeslade und der Ort, wo die Herrlichkeit des Herrn thront. Das sind Ausdrücke, die man aus dem Alten und Neuen Testament kennt. Ein Ort, wo Gott wirklich thront. Es ist wie der Tempel Gottes, das Allerheiligste. Und der Schoß Mariens ist wirklich wie ein Tabernakel, wo das Allerheiligste, Jesus selber, drin ist. Und daher können wir nie genügend staunen über das, was Gott an Maria und mit Maria getan hat, aber auch nicht genügend staunen über das, was Maria selber getan hat, indem sie als junges Mädchen einfach bereit war, Ja zu sagen zum Heilsplan Gottes. Auch wenn sie damals sicher noch nicht in jedem Detail wusste, was auf sie zukommt, hat sie sich ganz auf den Willen Gottes eingelassen. Und das ist schon immer wieder auch für uns ein Vorbild, uns auf den Willen Gottes einzulassen. Wir wissen vielleicht nicht, was auf uns zukommt, aber wir können ganz, ganz sicher sein, wenn wir Ja sagen zum Willen Gottes, dann führt er uns letztlich zum absoluten Glück. Auch wenn dieses Glück nicht unbedingt fassbar ist auf dieser Erde, es ist nicht ein menschliches Glück, sondern es ist letztlich dann ein ewiges Glück. Ich denke dabei gerade auch an ein Wort, das Maria der heiligen Bernadette bei den Erscheinungen in Lourdes gesagt hat. Sie hat ihr sehr deutlich zu erkennen gegeben, ich verspreche Ihnen, hat sie ja sehr freundlich angesprochen, mit enormem Respekt, so wie das Bernadette noch nie erfahren hatte, ich verspreche Ihnen nicht, Sie auf dieser Erde glücklich zu machen, aber in der anderen Welt. Und das ist ein bisschen das. Also du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Ja, der Herr ist wirklich mit Maria, weil er sie auserwählt hat, um ihr, seinem Sohn, dann eine Wohnung, wenigstens eine vorübergehende Wohnung, zu geben. Und Maria hat dann diesem Sohn Gottes wirklich das irdische, das menschliche Leben geschenkt.
Herr Pfarrer Rellstab, eine Hörerin hat uns erreicht, Frau Höck aus München. Grüß Gott, Frau Höck.
Ja, grüß Gott, hier ist Köck München. Ich wollte nur sagen, Franz von Sales, und da wurde auch gesagt, dass er mit 20 Jahren plötzlich gedacht hat, er ist verdammt. Und dann ist er auch zur Mutter Gottes gegangen, und da war er total getröstet und hat gewusst, er ist nicht verdammt, Gott ist barmherzig. Und der Damian de Feuster, der war ja auf einer Insel von Lepra, Kranken ist an Leber angesteckt worden und hat am Sterbebett sich so Angst gehabt und hat gesagt zum Freund, der Priester war, ich bin verdammt und ich habe so Angst jetzt vor dem Sterben. Und dann hat er vorgelesen und nichts hat er gefunden in der Bibel. Da ist ein Bild da rausgefallen von der Mutter Gottes. Und das hat er dann ihm gegeben und plötzlich hat er gestrahlt und hat gesagt, nein, die Mutter Gottes, ja. Wollte jetzt nur das sagen, dass also Heilige das wirklich bestätigt haben, dass sie wirklich die Trösterin der Betrübten ist.
Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag, bitte, Frau Köck. Ihnen noch einen guten Tag, auf danke. Wiederhören. Ja, Herr Pfarrer, wollen Sie da noch was ergänzen?
Ich kann das nur bestätigen. Maria ist tatsächlich wirklich eine Trösterin, und wir könnten da praktisch in jedem Leben der Heiligen irgendeine Episode finden, wo sie von Maria her sehr, sehr viel Trost, sehr viel Kraft empfangen haben. Und ich denke wirklich, gerade auch in solchen Momenten, wo man fast verzweifelt ist, da kann man zu dieser Mutter springen und bei ihr ganz sicher eine gewaltige Hilfe erfahren. Also kann ich nur allen empfehlen, immer wieder, so wie das Gebet zum Heiligen Geist, so wie das Gebet zu Jesus selber, so wie das Gebet zum himmlischen Vater, auch das Vertrauen, Gebet, das Gebet im Vertrauen zu Maria, zu beten und wirklich auch mit ihr den Weg zu gehen, weil überall, wo sie ist, da ist einfach ein ganz tiefer seelischer Friede. Das hat man eben in der Geschichte der Heiligen, jetzt Franz von Sales, Damien de Veuster, sehr, sehr deutlich gesehen, auch bei vielen anderen. Wir können da auch Padre Pio zum Beispiel aufzählen oder den heiligen Pfarrer von Ars, oder Sie können nehmen, wer Sie wollen. Die Heiligen haben immer wieder diese mächtige Fürsprache, diese große Hilfe Marias, der ganz Reinen, erfahren. Und warum sollen wir nicht auch wir diese Hilfe erfahren?
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben gehört, es wird deutlich, dass das Vertrauen, das wir auf Maria setzen, keine Konkurrenz zu dem Vertrauen darstellt, das wir Jesus gegenüber haben. Denn wir haben ja gehört, und das hat Herr Pfarrer Rellstab ja auch ganz deutlich herausgestellt, dass Maria die Wohnung, also eine Wohnung ist, dass sie ihrem Herzen die Wohnung für Gott geworden ist und auch in ihrem Leib, und dass sie so voll der Gnade ist. Ja. Wir haben heute eine kürzere Sendung als sonst, und deshalb möchte ich Herrn Pfarrer Rellstab noch mal bitten, uns einen Impuls zu geben für den heutigen Tag und auch für die, vielleicht für die übrige Woche, jetzt noch für die Tage, die noch anstehen. Geben Sie uns doch einen Impuls, inwiefern wir wirklich das Gebet zu Gott lebendig in unserem Herzen halten können und dass wir auch eine Offenheit für Maria haben.
Also ich möchte ausgehen vom heutigen Festtag. Wir feiern heute in der Kirche ja das Fest der Bekehrung des heiligen Paulus. Paulus war wirklich auf einem Holzweg. Er hat Christus, die Christen, verfolgt, und Jesus ist ihm erschienen. Und von da an hat Paulus sein Leben total umgestellt und wurde der große Völkerapostel, wie wir ihn eben kennen, der auch 14 Briefe geschrieben hat, der unzählige Kirchen gestiftet hat. Und bei dieser Begegnung mit dem auferstandenen Herrn auf dem Weg nach Damaskus, wo ihm das Licht entgegenkam und er vom Pferd stürzte, da brauchte es auch die Zustimmung des heiligen Paulus. Er hätte auch dort immer noch Nein sagen können, aber die Gnade Gottes hat ihn so gepackt, dass auch er Ja gesagt hat. Jesus hat ja dann auch dem Hananias erklärt, dass dieser Paulus sehr viel für ihn leiden werde. Und wenn Sie einmal die Narrenrede im 2. Korintherbrief nachlesen, dann sehen, wo Paulus erklärt, was er alles erlitten hat, was alles gelitten hat für das Reich, das die Ausbreitung des Reiches Gottes, dann sehen wir, dass das Ja eben sehr deutlich gewesen ist und dass er eben nicht mehr gewankt hat. Und so ist es, sind also die Heiligen in diesem Sinne immer wieder ein Vorbild im Ja-Sagen zum Werk Gottes, zum Willen Gottes. Und vielleicht ist der Impuls, den ich jetzt geben möchte, der, dass wir auch wieder ganz neu Ja sagen zu unserer Taufe, zu unserer Gotteskindschaft. Ich bin ein Kind Gottes, Gott hat einen Plan mit mir, Gott hat mich gern, Gott will mich zum ewigen Leben führen, Gott hat mir auch den Weg im Grunde genommen gezeigt, er hat mir die Gebote gegeben, er hat mir das Wort, sein Wort gegeben, wie ich leben soll, dass wir also diese Taufgnade erneuern, ebenso die Firmgnade, wenn wir bereits gefirmt sind, und so versuchen, wieder ganz neu Ja zu sagen zu meinem Christsein, in der großen Freude, die eben das Christsein mit sich bringt. Und wenn ich einfach wieder Ja sage, auch zu meiner Ehe, zu allen Sakramenten, die ich empfangen habe, dann gibt es mir innerlich wieder ganz neue Kraft, um hinauszugehen und halt einfach ein Christ zu sein und christliche Entscheidungen zu treffen. Der Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, die Welt braucht nicht einfach Menschen, irgendwelche Manager, sondern sie braucht Heilige. Und das sind Sie und ich. Wir sollen Heilige sein in dieser Welt, die wirklich Zeugnis ablegen für Christus, so wie das Maria getan hat und wie das auch der heilige Paulus getan hat.
Herzlichen Dank für diesen schönen Impuls, Herr Pfarrer. Und ich bitte Sie zum Schluss, uns noch den Segen zu spenden.
Ja, so möge Sie der allmächtige Gott auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und des heiligen Paulus und aller Engel und Heiligen segnen und ihnen alle Gnaden schenken, die sie brauchen, für ihre Gesundheit sorgen, sie schützen vor den Mächten der Finsternis, sie führen ihn in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und sie schließlich bewahren für das ewige Leben der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ja, Ihnen einen ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie sich so mit dieser Sendung beschäftigt haben und so viele gute Gedanken mit auf den Weg gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute, Herr Pfarrer.
Danke, auf Wiederhören, Frau Fleisch, auf Wiederhören, liebe Zuhörer.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können von dieser Sendung gerne einen Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Das war die Nummer, wenn Sie noch einen Mitschnitt wollen. Bei uns geht es in der nächsten Sendung weiter mit Maria. Was für eine Bedeutung hat sie im Gebet? Wir schauen uns dann das ganze Ave Maria nochmals an und vertiefen noch, was noch heute ausgestanden hat. Ja, Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich, so wie Pfarrer Rellstab es vorhin gesagt hat, ein ganz großes Ja im Alltag für die kleinen Dinge, die so auf Sie zukommen, aber natürlich auch für die großen Dinge. Von Herzen Ihnen alles Gute, Ihre Marianne Zureich.